Auf jeden Fall ist diese Sarene sehr entschlossen, Kolo?« fragte er schließlich. »Allerdings«, pflichtete Raoden ihm bei. Dann fügte er belustigt hinzu, »und ich glaube nicht, dass sie mich sonderlich mag.«
»Sie denkt, du seist der Lakai eines Tyrannen«, bemerkte Karata. »Erwartest du da, dass sie dich mag?«
»Stimmt«, sagte Raoden, »trotzdem bin ich der Ansicht, dass wir unserer Abmachung eine Klausel hinzufügen sollten. Ich darf immer anwesend sein, wenn sie das Essen verteilt. Ich möchte unsere wohltätige Prinzessin im Auge behalten. Sie scheint mir die Art Frau zu sein, die bei all ihren Unternehmungen immer mehrere Motive verfolgt, und ich frage mich, was sie dazu bewegt hat, ihre Witwenprüfung hier in Elantris abzulegen.«
»Das ist gut gelaufen«, sagte
Eondel, den Blick auf ihren Führer gerichtet, der wieder in Elantris verschwand.
»Ihr seid gut dabei weggekommen«, stimmte Shudan ihm zu. »Die Dinge, die sie verlangt haben, lassen sich ohne größere Ausgaben auftreiben.«
Sarene nickte kaum merklich. Sie strich mit den Fingern an der Seite des Holzkarrens entlang.
»Ich hasse es nur, mit solchen Leuten zu verhandeln.«
»Vielleicht urteilt ihr zu streng«, sagte Shudan. »Sie haben gar nicht so sehr wie Tyrannen gewirkt, sondern vielmehr wie Leute, die das Beste aus einem sehr schwierigen Leben zu machen versuchen.«
Sarene schüttelte den Kopf. »Ihr solltet ein paar der Geschichten hören, die Arshe mir erzählt hat, Shudan. Die Wachen sagen, wenn neue Elantrier in die Stadt geworfen werden, stürzen sich die Banden wie Haifische auf sie. Die wenigen Nahrungsmittel, die in die Stadt gelangen, enden bei den Bandenanführern, die die übrigen Menschen einfach hungern lassen.« Shudan zog eine Augenbraue empor und blickte zu den elantrischen Stadtwächtern hinüber, die Sarenes Hauptinformationsquelle darstellten. Die Männer lehnten träge auf ihre Speere gestützt und sahen desinteressiert zu, wie die Adligen anfingen, den Karren zu entladen.
»Na gut«, räumte Sarene ein.
Sie kletterte auf den Karren und reichte Shudan eine Kiste mit Gemüse. »Vielleicht ist das nicht die zuverlässigste Quelle, aber wir haben den Beweis vor Augen.« Sie machte eine ausholende Geste in Richtung der ausgemergelten Gestalten, die sich in den Seitenstraßen drängten. »Seht euch ihre tiefliegenden Augen an und die ängstliche Art, wie sie sich bewegen. Das sind Menschen, die in Angst leben, Shudan. Ich habe das bereits in Fjorden, Herovel und einem halben Dutzend anderer Länder mit angesehen. Ich weiß, wie ein unterdrücktes Volk aussieht.«
»Stimmt«, gab Shudan zu und nahm Sarene die Kiste ab. »Aber die sogenannten Anführer sahen mir nicht viel besser aus. Vielleicht sind sie keine Unterdrücker, sondern gehören selbst zu den Unterdrückten.«
»Vielleicht«, sagte Sarene. »Milady«, protestierte Eondel, als Sarene eine weitere Kiste emporhob und dann Shudan weiterreichte. »Ich wünschte, ihr würdet beiseite treten und uns die Kisten tragen lassen. Es ziemt sich einfach nicht.«
»Das schaffe ich schon, Eondel«, sagte Sarene und reichte ihm eine Kiste. »Es gibt einen guten Grund, weswegen ich keine Dienstboten mitgebracht habe. Ich wollte, dass wir alle Hand anlegen, euch eingeschlossen, Milord«, fügte Sarene hinzu und nickte Ahan zu, der einen schattigen Ruheplatz in der Nähe des Tores gefunden hatte. Ahan erhob sich seufzend und watschelte in den Sonnenschein. Für einen Tag so nah am Frühlingsanfang war es außergewöhnlich heiß geworden und die Sonne brannte auf sie herab. Allerdings hatte nicht einmal diese Hitze es vermocht, den allgegenwärtigen elantrischen Schmutz zu trocknen.
»Ich hoffe, ihr wisst mein Opfer zu schätzen, Sarene«, rief Ahan. »Dieser Schleim ruiniert mir völlig den Umhang.«
»Geschieht euch recht!« Sarene reichte dem Grafen eine Kiste mit gekochten Kartoffeln. »Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt keine teuren Sachen anziehen.«
»Ich besitze nur teure Sachen, meine Liebe«, sagte Ahan und nahm die Kiste mit verdrossener Miene entgegen. »Wollt ihr damit etwa sagen, dass ihr tatsächlich Geld für das Gewand gezahlt habt, das ihr zu Neodens Hochzeit getragen habt?«
fragte Roial, der lachend zu ihnen trat.
»Bis dahin war mir nicht klar gewesen, dass es so einen Orangeton überhaupt gibt, Ahan.«
Die Miene des Grafen verdüsterte sich und er schleppte seine Kiste zur Vorderseite des Karrens.
Sarene reichte Roial keine Kiste, und er machte auch keine Anstalten, eine entgegenzunehmen. Als jemand vor ein paar Tagen bemerkt hatte, dass der Herzog humpelte, hatte der ganze Hof von nichts anderem gesprochen. Es gingen Gerüchte um, er sei eines Morgens beim Aufstehen gestürzt. Bei Roials lebhafter Art vergaß man allzu leicht, dass er in Wirklichkeit ein sehr alter Mann war. Sarene verfiel in einen gewissen Rhythmus und reichte eine Kiste nach der anderen an Hände weiter, die sich ihr entgegenstreckten. Deshalb merkte sie zuerst auch nicht, dass sich eine neue Gestalt zu ihnen gesellt hatte. Bei einer der letzten Kisten sah sie zufälligerweise zu dem Mann auf, der die Last entgegennahm. Beinahe hätte sie erschrocken die Kiste fallen lassen, als sie sein Gesicht erkannte.
»Ihr?«
sagte sie verblüfft. Der Elantrier namens Lebensgeist lächelte und nahm ihr die Kiste aus den erstarrten Fingern. »Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauern würde, bis ihr meine Anwesenheit bemerkt.«
»Wie lange?«
»Ach, vor etwa 10 Minuten«, erwiderte er. »Ich bin kurz, nachdem ihr mit dem Entladen angefangen habt, hergekommen.« Lebensgeist trug die Kiste zu dem Stapel mit den übrigen Kisten. Sarene stand vor Verblüffung stumm auf dem hinteren Ende des Karrens. Sie musste seine dunklen, elantrischen Hände mit Schudens braunen Händen verwechselt haben. Als Eondel sich vor ihr räusperte, merkte Sarene entgeistert, dass er auf eine Kiste wartete. Rasch gab sie ihm eine.
»Warum ist der hier?«
rätselte sie, als sie die Kiste in Eondels Arme fallen ließ.
»Er behauptet, sein Herr habe ihm befohlen, die Verteilung im Auge zu behalten. Anscheinend traut Ahnden euch ungefähr genauso weit über den Weg wie ihr ihm.«
Sarene reichte die letzten beiden Kisten weiter und sprang dann von dem Karren. Doch sie kam ungünstig auf dem Kopfsteinpflaster auf und rutschte auf der Schmutzschicht aus. Mit einem Aufschrei fiel sie nach hinten, wobei sie mit den Armen durch die Luft ruderte. Glücklicherweise packten sie 2 Hände und zogen sie wieder nach oben.
»Vorsicht!«
warnte Lebensgeist. »Das Gehen in Elantris ist ein wenig gewöhnungsbedürftig.« Sarene entzog sich seinem hilfreichen Griff.
»Danke«,
murmelte sie mit höchst unprinzessinhafter Stimme. Lebensgeist zog eine Augenbraue empor, dann trat er neben die arielischen Lords. Mit einem Seufzen rieb Sarene sich die Stelle an ihrem Ellbogen, an der er sie gehalten hatte. Seine Berührung hatte etwas merkwürdig Zärtliches an sich gehabt. Sie schüttelte den Kopf, um derartige Fantasien zu verjagen. Im Moment verlangte Wichtigeres nach ihrer Aufmerksamkeit. Die Elantrier kamen nicht näher. Mittlerweile waren es mehr, vielleicht 50, die sich zaudernd wie eine Schar Vögel in den Schatten zusammendrängten. Bei manchen handelte es sich offensichtlich um Kinder, doch bei den meisten ließ sich das Alter nicht bestimmen. Die elantrische, runzelige Haut ließ sie alle so alt wie Roial aussehen. Keiner näherte sich den Lebensmitteln.
»Warum kommen sie nicht her?« wollte Sarene verwirrt wissen.
»Sie haben Angst«, sagte Lebensgeist. »Und sie können es nicht glauben. So viel Essen muss wie Einbildung wirken. Ein teuflischer Sturm.